Guten Morgen. Die großen Themen der Klassik für den Weg zur Arbeit mit Axel Brüggemann.
Heute ist Dienstag, der 14. Mai und ich sage guten Morgen, gleich sage ich es auch zu. Antje Valentin, sie ist Generalsekretärin des Deutschen Musikrats und damit verantwortlich für den großen deutschen Musikbetrieb. Dabei sind unter anderem Jugend musiziert oder das Bundesjugendorchester. Und ich erhoffe mir, dass wir ins Debattieren kommen über die Verantwortung der Kulturpolitik, über die musikalische Ausbildung in Deutschland. Ich möchte reden über die Schrumpforgie von klassischer Musik beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und natürlich müssen wir auch ganz kurz dem Deutschen Musikrat selbst mal an die Nase fassen und sagen, hallo, aufgewacht, ihr habt so viele junge Mitgliederinnen und Mitglieder, aber warum kommt ihr immer noch so ein bisschen altbacken rüber? Über all das werde ich gleich mit Antje Valentin reden. Euch sage ich noch, wenn ihr kein Morgengespräch verpassen wollt, wenn ihr die aktuellen Nachrichten aus der Welt der Klassik nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach auf den gängigen Podcast-Kanälen oder schaut vorbei bei backstageclassical.com, der Seite für klassische Musik. Vermittelt wurde dieses Gespräch übrigens durch den BDKV und der unternimmt gerade gemeinsam mit dem Forum Musikwirtschaft eine große Umfrage über das Standing der Musikbranche nach der Corona-Pandemie. Da könnt ihr gut mitmachen, einfach mal auf der Seite Backstage Classical gucken und euch da vielleicht einlinken. So, Antje Valentin ist gerade in Berlin. Ich glaube, sie schläft sogar bei Freunden, denn heute um 15.30 Uhr ist sie auf der Classical Next. Da könnt ihr auch noch schnell hingehen und zwar auf einer Podiumsdiskussion. Wer hat versagt, Kultur oder Gesellschaft, wird da gefragt. Großes Thema, schweres Thema. Ich hoffe, alle sind wach und sage guten Morgen, Frau Valentin. Wie geht es Ihnen heute?
Guten Morgen, mir geht's wunderbar. Das macht ja immer großen Spaß, im Mai in Berlin zu sein, mein Lieblingsmonat für Berlin.
Absolut, im Wonnemonat. Sie haben noch nicht 100 Tage, haben Sie eben im Vorgespräch schon gesagt, aber Sie haben sich gut eingelebt da, oder?
Ja, ganz gut. Nun war ich ja auch schon mal 27 Jahre in Berlin, vom Studium bis zum weiteren beruflichen Tätigkeiten. 13 Jahre jetzt in NRW an der holländischen Grenze, sozusagen ja. 500 Kilometer Luftlinie ja. Auf der anderen Seite der Republik und bin jetzt zurück. Das ist natürlich ein schönes Wiedersehen.
Absolut. Sie sind heute auf der Classical Next. Da geht es um das Thema, wer hat versagt, Kultur oder Gesellschaft? Allein diese Überschrift ist ja schon irgendwie mein Statement. Also irgendjemand muss versagt haben, was klassische Musik in unserer Gesellschaft angeht. Wie ist Ihr Blick, so ganz grob mal, welches Ranking geben Sie der klassischen Musik in unserer Gesellschaft gerade?
Also ein gutes, aber doch leicht bedrohtes, einfach weil die klassische Musik aus meiner Sicht eine ganz wertvolle ist, eine ganz besondere. Im Sinne auch der UNESCO-Konvention der kulturellen Vielfalt gehört sie einfach dazu. Ist eine europäische Errungenschaft, wenn man so möchte. Und da merke ich schon, dass dann natürlich viel untergeht. Und das liegt zuallererst in meinen Augen an der mangelhaften musikalischen Bildung, die wirklich wahnsinnig unter Druck ist derzeit.
Warum ist das so? Also nochmal, ist ja hart, ne? Wer hat versagt? Kann man sagen, Schulpolitik versagt? Weil es ist ja tatsächlich so, es wird immer wieder gesagt, Bildung ist wichtig. Aber wir sehen es jetzt auch in der Europawahl zum Beispiel. Man kann mit Bildung offensichtlich auch keine Wahlen gewinnen. Und es ist eine langfristige Investition, die über 4-5 Jahre Legislaturperiode hinausgeht. Und dann wird da immer wieder zurückgezogen. Ist das wirklich so einfach, dass wir sagen, ja, die Bildungspolitik hat an allem Schuld?
Also Bildung wird ja oft verstanden als reines Lernen von sachdienlichen Dingen für den späteren Beruf. Und genau, der ist zu kurz gegriffen. Bildung heißt ja eigentlich den ganzen Menschen bilden und letztendlich eine Haltung des lebenslangen Lernens kennenlernen und lieben und fördern. Denn das ist ja eine Haltung. Und das ist nirgendwo anders in meinen Augen so gut zu machen wie in künstlerischen Fächern, wo der ganze Mensch angesprochen ist, wo es um Kognition und Sinnlichkeit und auch durchaus feingliedrigen körperlichen Einsatz geht. Da ist die Musik natürlich ganz vorne, den ganzen Menschen anzusprechen. Und was mich immer wieder wundert, ist, dass das nicht für Bildung mehr genutzt wird, A, natürlich A, um musikalische Qualitäten hervorzubringen, aber B, auch um die anderen Fächer zu bereichern. Ich sage immer wieder, ich möchte, wünsche mir den singenden Deutschlehrer und die tanzende Mathelehrerin.
Ja, aber das predigen wir jetzt schon seit Jahrzehnten. Also auch Ihr Vorgänger, Herr Höppner, hat das immer wieder gepredigt. Wir sehen die Best-Practice-Beispiele in Skandinavien, selbst in Südkorea. Da wird in Musikunterricht investiert und man sieht, es kommen bessere Bildungsergebnisse raus. Was sagen Sie denn den Kulturpolitikerinnen und Kulturpolitikern, Frau Valentin? Ist das nicht frustrierend, da auch im Musikrat zu sitzen und jeden Tag die gleiche Schallplatte auflegen zu müssen?
Nicht ganz, weil ich ja noch gar nicht 100 Tage lang die gleiche
Schallplatte. Aber die Schallplatte haben Sie schon aus dem Regal geholt, oder?
Ja. Natürlich kenne ich die Schallplatte und es könnte frustrierend sein, aber ich möchte nicht aufgeben und ich habe eigentlich sehr Hoffnungsschimmer, weil wir müssen nicht nur nach Korea oder Skandinavien gucken. Wir haben hervorragende Beispiele musikalischer Bildung hier in der Bundesrepublik. Aber die müssten irgendwie sichtbarer sein und bekannter und nicht nur bei Bildungspolitikerinnen und Politikern, sondern ganz wichtig in den Schulverwaltungen. Und da scheint mir wenig bis keine, das muss ich mal so hart sagen, das ist jetzt mein persönlicher Eindruck, wohlgemerkt, wenig bis keine Bildung im Sinne von kreativen Fächern und insbesondere der Musik vorzuliegen. Und man möchte eben eigentlich, dass die Krankheit mit dem immer Gleichen behandeln. Also Deutsch und Mathe, schlechte PISA-Ergebnisse, schwuppdiwupp sagt man, mehr Deutsch- und Mathe-Stunden. Aber sie haben es ja bisher nicht gebracht. Es ist nicht ein Mehr und Bildungsforscher, wie Professor Favik aus Rostock sagen, auch ganz deutlich. Es ist nicht damit getan, dass man mehr Unterricht macht, sondern man muss überlegen, kriegt man ihn anders hin? Und hier kommen die kreativen Fächer ins Spiel, die einfach in der Regel andere Wege beschreiten und mehr den ganzen Menschen ansprechen. Davon, glaube ich, können auch MINT- und Sprachfächer sehr viel lernen.
Was kriegen Sie denn zurückgemeldet von den Schulverwaltungen? Die werden wahrscheinlich sagen, ja, das verstehen wir alles, Frau Valentin, schön und gut, aber wissen Sie eigentlich, was hier los ist? Wir haben keine Lehrer mehr, kriegen ja überhaupt gar keine Musiklehrerinnen und Musiklehrer mehr. Wir sind eine reine Mangelverwaltung und jetzt sollen wir uns auch noch um diesen Musikkram kümmern. Oder wie ist die Rückmeldung von Schulverwaltungen?
Ja, guter Hinweis. Es gibt einfach sehr viele Regeln. Ich bin da nicht kundig. Ich komme nicht aus dem Schulbereich. Und man merkt immer wieder anhand dieser ganzen Rahmenbedingungen, wenn man dies macht, darf man das nicht machen und so weiter. Ich gebe hier ein Beispiel. In NRW kann man keinen Leistungskurs Musik machen, also ein Musikabi, wenn man nicht auch Mathe als zweiten Leistungskurs belegt. Das machen einige, aber eben nicht genügend, weil viele nicht unbedingt das Herz für die Mathe schlägt. Was nicht heißt, dass man von vornherein mathematisch schlecht ist, aber es gibt andere Interessen. Also die Wahlfreiheit ist dann ganz stark eingeschränkt. Und mit solchen Dingen wird Musik selbst da, wo sie funktionieren könnte, wo es Musiklehrerinnen und Lehrer gibt und die auch was wollen, immer mehr eingeschränkt. Zum Zweiten wünsche ich mir mehr freie Budgets für die Schulen, dass sie dann, wenn sie schon keinen Musiklehrkraft an der Schule haben, wenigstens von draußen Musik reinholen können in Form von Projekten, in Form von Künstlerinnen und Künstlern, die an die Schule gehen. Da sind unheimlich viele Möglichkeiten und es gibt gerade im freien Musikbereich sehr viele gut ausgebildete Musikpädagoginnen und Pädagogen, die ich persönlich auch kenne, die gar keine Lust haben, an Schule zu gehen aufgrund dieser Reglementierungswut. Ja. Aber die bekäme man über freie Projekte eher in Schule.
Das heißt, es geht eigentlich immer um eine Zugänglichkeit, ne? Also man muss sozusagen die Möglichkeiten schaffen, Zugang zu Musik überhaupt zu finden. Ist das der Knackpunkt, der oft verwehrt wird? Sieht man ja auch in den Musikhochschulen, ne? Wo es schwer ist, Musiklehrerinnen und Musiklehrer auszubilden, weil das einfach viel zu komplex und kompliziert ist. Und die am Ende werden die dann halt Musikerinnen und Musiker und nicht Musiklehrerinnen und Musiklehrer. Ja? Also es ist auch eine Frage von...
Ja, beides. Also der Punkt ist ja, dass ein guter Musiklehrer oder eine gute Musiklehrerin auch Musiker sein muss. Ja. Und das bedeutet einfach, das sind wie zwei Seiten einer Medaille und beide Seiten möchte man leben. Und das geht, wenn man jetzt verpflichtet wird, wenn man Schuldienst macht, eine ganze Stelle anzunehmen, dann kaum mehr die andere Seite. Und da wünsche ich mir auch mehr Flexibilität im Musikwesen. Man wünscht sich Künstlerinnen und Künstler an den Schulen, aber in dem Moment, wo jemand das in seiner Biografie in sich trägt und als Lehrkraft eigentlich an einer Schule auch mit seiner anderen Haltung und Biografie vielleicht eine spannende Ergänzung wäre, ist das kaum noch möglich, das zu kombinieren. Deswegen meine Lanze für diese flexiblen Möglichkeiten der Tätigkeit zwischen Bühne und Schule Und andererseits Schule auch offen für Menschen von draußen.
Die dann wahrscheinlich auch koordiniert werden muss. Also das ist, glaube ich, jetzt einfach, wo wir ja beide brainstormen. Ich sehe das mit Franz Welser Möst in Cleveland zum Beispiel, wo es wirklich auch eine Verknüpfung von staatlicher Bildungspolitik und Musikunterricht, also institutionalisiert Musikunterricht und öffentlichen Institutionen gibt, wo nicht nur, wie in Deutschland oft, ja, das Orchester ist da und dann wird einmal eine Schulklasse da durchgewuppt durch irgendein Schulprogramm und dann kommt die nächste Schulklasse, sondern da ist es tatsächlich, wird es auch von der Schulbehörde organisiert, wie Orchester zum Beispiel oder eben, was Sie gesagt haben, freiberufliche Musikerinnen und Musiker in diese Bildung mit integriert werden. Das ist sozusagen Teil der Schulorganisation. Ja, und ich glaube, das ist ja, was in Deutschland auch fehlt. Da wird von Orchestern dann erwartet, ja, macht mal auch ein bisschen Bildung und die Orchester sagen, ey, wir müssen aber abends auch Beethoven 9 spielen. Und da ist noch so ganz viel ungeklärt, ne?
Jein, also es gibt, glaube ich, nach meinem Kenntnisstand kein Orchester mehr, das öffentlich gefördert wird, das nicht auch eine wirklich aktive und kreative Education-Abteilung hat, wie auch immer sie sich dann im Einzelnen nennen. Da hat sich in den letzten 24 Jahren Unglaubliches getan und da sehe ich eine große Hoffnung und da gibt es auch oft mehr Nachhaltigkeit und selbst bei nicht öffentlich geförderten wie dem Klavierfestival Ruhr, wo nachhaltig in einem schlimmen Stadtteil in Duisburg, Marxloh, immer wieder mit musikalischer Bildung so fantastisch gearbeitet wird, dass dort inzwischen nicht nur alle Grundschulen, sondern auch die weiterführenden Schulen ins Programm eingebunden sind und man wirklich einen Unterschied merkt. Oder auch die Kammerphilharmonie Bremen, die dann an einer Schule residiert. Ja. Was für eine coole Idee ist das denn? Also sowas wünsche ich mir viel häufiger, so ein bisschen aus dem Rahmen springen, um Dinge möglich zu machen.
Genau, da, geht es auch wirklich zahnradmäßig ineinander. Ne? Bildungspolitik, Schulpolitik und diese musikalischen Institutionen, die da zusammenarbeiten. Lassen Sie uns noch ganz kurz, weil ich habe auf Facebook gesehen, die ganzen Fotos, wo Sie zusammensaßen in der ARD-Runde und informiert wurden über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Radios vor allen Dingen. Wir sehen gerade Fusionen von Kultursendern. RBB hat Hardcore-Klassik am Morgen aus dem Programm genommen, weil Sie den Leuten nicht zumuten wollen, damit aufzuwachen. Wie sind da Ihre Diskussionsstände gerade? Wie wichtig ist es, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk klassische Musik einen Stellenwert behält? Und wie kämpfen Sie dafür?
Also ich würde sagen, das ist eine ursprüngliche Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nicht nur die klassische Musik, auch den Jazz, also die Musiken, die vielleicht nicht der Mainstream sind, nicht der Pop aus den Charts sind, zu promoten und deutlich zu machen, welche Vielfalt wir haben, auch aus der Weltmusik. Und da bedauere ich sehr, dass durch die abendliche Zusammenlegung von Kulturradios im Grunde regionale Vielfalt auf dem linearen Radio verloren geht. Was wir hörten bei der ARD-Kulturverbände-Konferenz, da hat Herr Knifke, der Intendant und Vorsitzende der ARD, Intendant SWR und Vorsitzender ARD derzeit uns erläutert, dass eben jetzt stärkere nonlineare Ausspielwege genommen werden sollen und dass dort dann die Vielfalt sichtbar werden soll.
Aber auf die das warten ist, wir noch. Ja, das ist bis jetzt alles nur Ankündigung.
Ja, das ist noch ein Versprechen und das ist natürlich nicht unbedingt gesagt, dass das die Vielfalt darstellt, die sonst 8 parallel sendende Kulturradios abends und tagsüber aufzeigen. Und um ein Beispiel zu geben, es gibt eben Kulturradios, die senden auch die Orchesterkonzerte ihrer Landesjugendorchester, ihrer örtlichen, in jedem Bundesland haben wir ein Landesjugendorchester, der wirklich herausragende Nachwuchsmusikerinnen und Musiker, die dann aus dem ganzen Land zusammenkommen für Probephasen. Und diese Orchesterkonzerte sind wirklich sehr anhörenswert und ist natürlich eine ganz große Würdigung, wenn sie auch nochmal im Radio gesendet werden und wenn dann auch nochmal mehr Menschen erfahren dadurch, was Jugend leisten kann. Das wird verringert werden und das ist jetzt noch eine Generationenfrage, weil natürlich junge Menschen U40, U30 gucken auch linear, nonlinear und schauen ins Netz und gucken sich die Vielfalt an. Aber wie macht man es auffindbar, ne?
Aber auch Jugend musiziert, ne? Also sieht man ja auch, das zieht sich ja auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk zurück. Also ihre Institution wird da tatsächlich auch so ein bisschen abgesägt, ne?
Ja, unsere Mitgliedsverbände und dazu gehören ja die Landesmusikräte, die in der Regel die Landesjugendorchester tragen und die da eine fantastische Arbeit machen. Genau, das wird abgesägt. Wir hörten, dass es zwar einen Kultur-Klassik-Kanal geben soll auf YouTube über die Öffentlich-Rechtlichen, also ganz neuer Weg, wo man dann gebündelt auch die Konzerte der Kulturorchester des Öffentlich-Rechtlichen findet. Aber das ist natürlich auch ein Ausweichen, muss man ganz klar sagen. Ich wünsche mir die Kulturorchester auch im normalen Fernsehprogramm zum Beispiel. Und wir sehen einfach Sportübertragungen oder Unterhaltungsshows haben, da wird aufgefressen, was geht. Und was ich mich frage, und das habe ich leider vergessen in der Kulturverbänderunde zu fragen, ist, wie ist das mit dem Verhältnis Häuptlinge und Mitarbeitende im öffentlichen Rundfunk? Ich glaube, darauf muss auch noch mal ein Blick gelegt werden.
Also da gibt es noch viel zu tun. Ganz zum Schluss, um die Runde noch einmal abzuschließen, wer hat versagt, Kultur oder Gesellschaft? Inwiefern muss sich denn auch der Musikrat erneuern? Also ich erinnere an eine Kampagne, wo es um Vielfalt und Diversität geht und auf dem Foto darunter waren hauptsächlich, Entschuldigung, aber alte weiße Männer. Also da scheint bei Ihnen ja auch noch sozusagen, sagen wir mal, ein bisschen Luft nach oben zu sein, um up-to-date ein Image von Diversität, Vielfalt und Spaß zu vermitteln, oder?
Ja, absolut. Wir bilden nicht wirklich die Gesellschaft und ihre Musiken ab, wie es sich gehört. Das ist mein ganz großes Ziel, dass wir in 5 Jahren da ganz woanders stehen und dass wir wirklich Vielfalt abbilden können. Ich lade gerade auch in unsere Bundesfachausschüsse aus meinem eigenen Kreisen die tollen Institutionen ein, die eben da in der Vielfalt unterwegs sind, wie zum Beispiel die alevitischen Gemeinden in Deutschland, die in der Regel auch Kulturvereine haben, in denen die türkische Langhalslaute Barlama unterrichtet wird, die auch langsam ja im Musikschulwesen Gestalt nimmt und die einfach ein wichtiges Einwanderungsinstrument geworden ist. Und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen, wo wir einfach über den Tellerrand gucken müssen, beziehungsweise eigentlich lernen müssen, dass die Gesellschaft inzwischen eine andere ist und wir uns da auch anders darstellen. Da erlebe ich aber sehr große Offenheit und wirklich den Wunsch, auch mehr Diversität zu leben in unseren Gremien und natürlich auch Mitgliedsverbänden.
Was dann auch bedingt, dass man Mitglieder aus unterschiedlichen Kulturen braucht. Ne? Also das finde ich ja immer an Theatern, wenn der Intendant sagt, wir wollen jetzt mal auf die türkische Community zugehen und dann macht er da irgendwas. Aber es ist gar kein Mensch der türkischen Community sozusagen beteiligt an diesem Prozess. Ne? Also ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, dass ein Musikrat Leute aus der Community mit in die Gestaltungsprozesse einbezieht. Ne?
Definitiv. Wobei wir da auch unseren Bundesfachausschuss Zukunftswerkstatt, den möchte ich schon nennen, den habe ich noch nicht kennenlernen können in meiner kurzen Zeit, aber der ist wirklich divers besetzt und da lege ich große Hoffnung drauf, dass unsere jungen Mitglieder da, die herausragende Musikerinnen und KomponistInnen sind, da auch wirklich nochmal Impulse in unsere Gremien geben.
Also es bewegt sich viel, Frau Valentin, das können wir mal sagen. Und wenn man jetzt, wenn Sie heute Nachmittag da hingehen, wer hat versagt, bringen Sie schon auch ein bisschen Optimismus mit, wenn ich das höre. Und höre, ja, es liegt viel im Argen, aber Sie sehen eine Chance, dass alle zusammen das anpacken können und irgendwie sich so ein Spirit entwickelt, dass es eben das Versagen in ein optimistisches Machen transformiert wird?
Ja, weil ich komme aus der Basis stärker und aus dem Machen und sehe einfach so viele hoffnungsvolle Ansätze, die müssten vernetzt werden, die müssen sichtbar werden und die müssen sich verbreiten. Thema Community Music, ein ganz fantastisches Thema, das gerade anfängt zu wachsen und zu blühen und dass wir wahrscheinlich auch für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt noch ganz anders denken können.
Wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Tag. Danke Ihnen, dass Sie uns den Weg zur Arbeit ein bisschen mit frischen Gedanken angereichert haben und sage, haltet die Ohren steif da draußen und Ihnen, Frau Valentin, vielen Dank.
Vielen Dank fürs Interview.
Ja, viel zu diskutieren für den Rest des Tages für euch. Tut das doch einfach im Laufe des Tages. Wenn ihr Lust habt, guckt vorbei bei backstageclassical.com. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit übrig habt und in der Kulturbranche selbst Veranstalter seid, egal ob als Solo-Selbstständiger, als Unternehmen, als Orchester, als Gruppe, dann schaut euch doch mal ebenfalls auf der Seite von Backstage Classical oder auf der Seite des BDKVs die Umfrage an, die dort gerade gestartet wird, über den Zustand der Klassikbranche nach Corona. Wir hören uns bald wieder und ich sage ciao, ciao, schönen Tag.